Vielen Dank für die Textlesung und dass ihr euch auf dieses Experiment eingelassen habt. Normalerweise liest man ja einen Bibeltext, ne? Und das waren jetzt drei. Und vielleicht hat die eine oder der andere auch gedacht, sag mal, diesen Kolossertext, musste das jetzt wirklich sein? Familie verändert sich, das wird auch an diesen Bibeltexten deutlich. Jetzt versuche ich mal genau, da kommt das. Und auch unsere Nähe und Distanz, die wir fühlen, die verändert sich. Jede und jeder von uns hat ein Verhältnis zur Familie. Wenn wir das so prominent in die Mitte stellen, dieses Beziehungsgeflecht, das haben wir irgendwie alle erlebt und erleben es. Ein Beziehungsgeflecht, das uns intimster Raum von Geborgenheit sein kann und zugleich, und das wisst ihr, auch Ort schwerster Verletzungen sein kann. Familie ist Sehnsuchtsort und Projektionsfläche. Wunderbare Bilder fallen uns dazu ein. Und wenn es gut geht, dann stärkt uns dieses Beziehungsgeflecht für unser ganzes Leben. Und Familie ist auch der Ort, an dem Menschen sehr schwere Verletzungen an Körper und Seele erfahren können. Sexualisierte Gewalt, darüber reden wir heute, wir haben es ganz, ganz lange nicht getan, wird von Kindern zu einem großen Teil nicht von irgendwelchen fremden Leuten angetan, sondern von Menschen, sehr überwiegend von Männern, aus der eigenen Familie. Familie ist auch ein sehr vulnerabler Bereich. Und Familie enthält Machtfragen. Familie ist ambivalent. Das wird darin deutlich. Das war sie immer. Die Pole dieser Ambivalenz, die haben sich über die Zeiten und über die Jahrhunderte verändert. Aber dass Familie so ein ambivalentes Gebilde ist, das hat sich nicht verändert. Familie war und ist ein sozialer Nukleus, ein kleinster Kern von Gesellschaft, angefüllt mit ganz vielen Funktionen, Liebe, Förderung, Erziehung, Unterstützung, gemeinsames wirtschaftliches Auskommen, Pflichterfüllung, Firmenübernahme, vielleicht betrifft das hier jemanden, und vieles, vieles mehr. Und ich habe es vorhin da unten schon gesagt, Familie hat diese Dimension derer, die gleichzeitig da sind. Meine Cousins und Cousinen, meine Tanten und Onkels, die da zusammenkommen zu so einem Familientreffen. Und auch die Dimension derer, die vor uns waren. Die wir gar nicht mehr kennen. 3, 4, 5, 10, 15 Generationen. Die, denen wir nie begegnet sind. Zum Beispiel weiß eine Frau von Bredow, ich weiß nicht, gibt es hier eine Frau von Bredow oder einen Herrn von Bredow, sofort an dem Namen, dass der Ursprung ihrer Familie 1251 in meinem Nachbardorf begann. Da hat nämlich ein Arnoldus von Bredow ein über Jahrhunderte wichtiges, für Preußen insbesondere wichtiges, Adelsgeschlecht begründet. Das Dorf hat 400 Einwohner, das kennt kein Mensch. Von Bredow. Vermutlich, ich will euch nicht zu nahe treten, aber kann nicht jede und jeder eine 800-jährige Familiengeschichte erzählen. Und mal eben in den alten Büchern blättern und sehen, ach 1250, ja da kann ich auch was zu sagen. Ich kann es nicht, ich kann die Namen meiner Urgroßeltern, davor wird es schon schwierig, da muss ich nachgucken. Geschichten haben unsere Familien geprägt. Erzählte und auch verschwiegene. Manchmal ist bei Beerdigungen was zu erahnen. Und manch einer aus der weiteren Familie staunt nicht schlecht, was da plötzlich gesagt wird. Und in unserem Land Krieg, Flucht, Vertreibung, Verlust, Schuld, aber auch Stolz, Stetigkeit, Ortsverbundenheit, all das gehört irgendwie mit dazu. Familienformen verändern sich, aber Familie selbst ist eine Konstante. Es ist eine Konstante menschlichen Zusammenlebens über Jahrtausende hinweg. Und Familie hat es in ihrer Veränderbarkeit immer wieder geschafft, genau diejenige soziale Funktion zu übernehmen, die eben gebraucht wurde. Das war vor Jahrhunderten anders als heute. Wenn wir in die Entwicklungsgeschichte von Familie schauen, dann müssten wir eigentlich viel ausführlicher reden, als ich es jetzt hier und auch nachher kann. Nur in Stichworten. Wir müssten reden von der Macht und der Gewalt des Familienoberhauptes in einer römischen Familie. Wir müssten reden von Stammesverbänden in nomadischer Zeit, riesige Gebilde. Wir müssten reden von der Stellung von Sklaven in großen Familienverbänden der Antike. Wir müssten von den sehr unterschiedlichen Ausgangsvoraussetzungen reden, von Menschen, je nachdem, aus welcher sozialen Schicht sie kommen und kamen. Wir müssten von der Sakralisierung der Ehe und damit auch der Familie im Mittelalter reden. Wir müssten von der Entsakralisierung, also dass das irgendwas Heiliges ist, ja, also das meint das Wort. Wir müssten von der Entsakralisierung der Ehe in der Reformation reden. All das hat unsere Vorstellung mitgeprägt. Wir müssten reden von der Zivilehe in der Französischen Revolution vor, wie viel ist das her? Na, 250 Jahre. Und diese Zivilehe, die prägt uns bis heute, ist bis heute in unserem Recht enthalten. Wir müssten davon reden, dass Liebe als Grundlage für eine Verbindung von zwei Menschen in der Romantik entstanden ist, nicht eher. Romy und Julia, ihr erinnert euch dunkel, da war die Liebe noch was ziemlich, das hatte große Sprengkraft, das durfte nicht sein. Wir müssten reden von der Auflösung der Ständegesellschaft in Europa. Wir müssten reden von zerrissenen Familien in den Kriegswirren des 20. Jahrhunderts. Wir müssten reden von dem Familienideal der 50er und 60er Jahre, als man endlich wieder zur Ruhe kommen konnte. Ich glaube, deswegen ist es auch so stark. Wir müssten reden von den Emanzipationsbewegungen in unserer Gesellschaft, insbesondere der 68er Generation. Wir müssten reden von Einsamkeitserfahrungen in den Großstädten und von Wahlfamilien und größeren Lebensgemeinschaften, die sich Menschen suchen. Und von noch viel, viel mehr. Familie ist echt komplex. Die Veränderung des Familienbildes hat in den letzten 50 Jahren wesentlich auch, und das wisst ihr natürlich, mit der Veränderung des Bildes von Ehe und Partnerschaft zu tun. Und hier wesentlich mit der gewachsenen Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern. Ich sage das nur mal so, etwas thesenhaft. Auf diesem Weg haben wir auch noch einige Kilometer vor uns. Und momentan, ich weiß nicht, wie ihr die Gesellschaft beobachtet, scheint es an manchen Ecken jedenfalls, als würden wir diesen Weg eher wieder zurückgehen als weiter vorwärts. Frauen, die ganz zu Recht immer wieder thematisieren, dass das Patriarchat keine optimale Lebensgrundlage für uns ist. Für alle nicht. Und daneben auch Männer, zumindest einige, auch einige Christliche, die medienwirksam, zumindest auf Social Media, immer wieder fordern, das Patriarchat müsse doch wieder gestärkt werden. Das alles ist eine ziemlich schwierige Gemengelage für Menschen, die sagen, ah, Familie, ja Mensch, das wäre doch mal eine Idee. Wir wollen heiraten, Familie gründen oder so etwas. Ganz alter, kleiner Traum. Dann, wenn man am Abendessentisch die Rollen verhandeln muss, dann, wenn man überlegen muss, wie geht denn das eigentlich, was wir hier vorhaben, dann wird es sehr praktisch, dann wird es auch sehr konfliktbeladen mit großen Auswirkungen für die wenigen beteiligten Menschen. Familie verändert sich und das tut sie schon immer. Und wenn ihr hier diese Schlagworte seht an der Folie, dann kommen euch vielleicht schon Ideen, was da dahinter steckt. Einige interessante Familiengeschichten der Bibel. Nur mal so, auch ganz stichwortartig. Familie Abraham kennen wir, Urgeschichte oder Erzelterngeschichte. Und dann erinnern wir uns, da gab es doch irgendwie sowas wie eine erzwungene Leihmutterschaft und die Hagar, mit der nicht ganz ordentlich umgegangen wurde. Und Familie Jakob, zwei Generationen weiter, ebenfalls Erzelterngeschichten. Ach, da war doch irgendwas. Wie hießen die nochmal? Mensch, die Frauen. Und schon wird's ein bisschen schwierig. Lea und Rahel und die eine wollte er und die andere nicht. Und dann kamen noch zwei Sklavinnen und wir merken, das passt irgendwie nicht zu dem, was wir so denken. Familie David, nachdem er 7 Frauen hatte, kommt Bathseba auf höchst fragwürdige Weise, problematische Weise, würde ich sagen, dazu und erlebt Traumatisches. Familie Petrus, auch nur mal stichworthaft und beispielhaft. Hatte der überhaupt eine Familie? Man weiß es nicht. Von der Schwiegermutter des Petrus ist einmal die Rede. Also muss er wohl sowas wie eine Familie gehabt haben. Aber welche familiäre Verantwortung hat eigentlich jemand übernommen, der seinen Beruf an Nagel hängt und sagt, das ist ein Wanderprediger, der ist interessant, dem laufe ich jetzt mal 3 Jahre hinterher. Entscheidet selber. Viele Familiengeschichten könnte man aufzählen, wenn man in die Bibel guckt. Und was ich wirklich interessant finde, die Bibel geht mit ihnen allen um. Das tut sie einfach. Die schimpft den Petrus nicht und die schimpft den Abraham nicht und so weiter. Sie geht erstmal mit allem um. Für uns heute sind solche Familiengeschichten, wie ihr sie hier seht oder angeklungen findet, ein bisschen ein Albtraum. Wie soll es denn gehen? Aber die Bibel geht damit um. Sie wertet sie nicht ständig. Markus 3 haben wir gehört. Jetzt geht es nicht weiter. Würdet ihr einmal klicken? Jawohl, Jesus. Was, wie war's? Seine Familie wollte ihn da wegholen, haben wir gehört, aus dem Markus 3-Text und haben ihn für verrückt gehalten. Und was sagt Jesus? Das ist gar nicht meine Familie. Die, die hier mir zuhören, die das tun, was Gott will, das ist meine Familie. Charlie hat es vorhin auch schon gehört. Jesus hat über sehr vieles sehr viel ausführlicher geredet als über Familie. Wenn wir versuchen, aus dem Neuen Testament ein Bild von Familie zu destillieren, dann sind wir relativ schnell am Ende. Und wenn wir dann ernst nehmen, eben auch solche Aussagen von Jesus, dann sind wir zumindest mitten in einem Dilemma. Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Reich Gottes, das waren so große Themen von Jesus. Familie eher nicht so. Eher zumindest mal irritierend und so, dass man hinterher dasteht und sagt, jetzt bin ich auch nicht schlauer. Und Paulus, der empfahl den ersten Christinnen, sich familiär nicht zu binden, sondern eher asketisch zu leben. Das tat er ja schließlich auch. Diese Empfehlung geschah, und das ist tatsächlich, um das zu verstehen, ganz wichtig, diese Empfehlung geschah vor dem Hintergrund, dass die ersten Christinnen davon ausging, Jesus kommt wirklich ganz bald wieder, ganz bald, wir müssen hier gar nicht mehr so viel regeln und was weiß ich. Und das mit der Familie, das hat sich sowieso erledigt. Da vor diesem Hintergrund kann man das auch verstehen, finde ich. Später, das wissen wir heute, haben sich die allerwenigsten Christinnen an diesen Ratschlag des Paulus gehalten. Die allermeisten lebten sehr viel, sehr familiär. Und das war auch genau richtig so. Wir brauchen dieses Beziehungsnetz. Wir brauchen diese grundlegenden Beziehungen. Nicht jeder kann charismatisch als Wüstenmönch irgendwo ganz alleine leben. Wenn aber jetzt Jesus und Paulus, sagen wir mal, auf ihren eigenen Spuren in Sachen Familie unterwegs waren, dann lohnt es sich, in andere Texte im Neuen Testament reinzugucken. Und 2 andere haben wir eben vorhin auch gehört. Und der erste und einer der Spitzentexte ist Galater 3. Galater 3, insbesondere der Vers 28. Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen. Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden. Ein Mensch, der das gehört hat, in einer der galatischen Gemeinden, die von Paulus gegründet wurden und so weiter, der musste bei diesem Vers fast zwangsläufig zusammenzucken und denken, was? Erklär mir bitte, was soll das? Was redest du? Die grundlegenden Eckpfeiler der Gesellschaft werden in diesen Worten in Frage gestellt. Der Gesellschaft, wie die Leute sie damals kannten. Die Negierung des Unterschiedes zwischen Sklaven und freien Menschen, das bedeutete nichts weniger, als das gesamte Wirtschaftssystem in Frage gestellt wurde. Entschuldigung, wie sollen wir denn ab morgen überleben, wenn es keine Sklaven mehr gibt? Die Negierung des Unterschiedes zwischen Frauen und Männern stellt nichts weniger als die soziale Ordnung in Frage. Entschuldige bitte, Paulus, wie funktioniert denn deiner Vorstellung nach Gesellschaft, wenn du das einfach einebnest? Ah, okay. Die Negierung des Unterschiedes zwischen Juden und Griechen, betrifft mindestens mal innerhalb der Gemeinden einen der wesentlichsten Konflikte der ersten Zeit. Was sind wir denn eigentlich? Sind wir jetzt Juden oder sind wir es nicht? Wir hier in Galatien, oh, wir haben auch mal einen Juden dabei, aber eigentlich sind wir es eher nicht. Und in Rom, da war es auch konflikthaft und überall. Und dann kommt der Paulus und sagt, das spielt keine Rolle. Wenn jemand sagt, es spiele keine Rolle mehr, ob ihr Männer oder Frauen seid, denn in Christus seid ihr alle wie ein Mensch geworden, dann geht es weit über die zeitgenössischen Vorstellungen hinaus. Der Unterschied der Geschlechter, das war eine grundlegende Konstante oder eine grundlegende Achse für die soziale Ordnung. Das konnte man nicht einfach sagen, das spielt keine Rolle. Und wenn jemand kommt und diese Grundlage in Frage stellt, verändert er damit auch viele andere Parameter. Und das haben die ersten Christinnen verstanden, das schafft enorme Freiheit für bestimmte Dinge. Und das verunsichert. Weil in der ersten Generation der Gemeinden diese Vision lebte, diese Vision der Gleichrangigkeit. Deshalb konnte Lydia Gemeindegründerin sein. Deshalb konnte Junia eine angesehene Apostelin sein. Deshalb konnte Phoebe die Diakonin in Kenchreae sein. Und deswegen konnte Priska die Ausbilderin des Paulus sein. Nur deshalb. Hier finden wir Grundüberzeugungen dieser ersten christlichen Generation. Grundüberzeugungen, die überhaupt nicht reinpassten und die unglaublich anstrengend waren zu leben. Man musste ständig erklären, man musste ständig sagen, warum man das denn so macht. Und dann dieser andere Text, der Kolossertext. Eine Gemeinschaft, in der nichts so läuft, wie man es eigentlich normalerweise macht. Das ist eine wahnsinnig anstrengende Gesellschaft. An keiner Stelle kann man mal voraussetzen, ja, so ist es doch. An jeder Stelle muss man wieder neu nachdenken und überlegen, ist es das jetzt oder wie meinen wir es denn? Und so kam es, wie es kommen musste. In der zweiten, in der dritten Generation, man passte sich an. Man könnte sagen, man rutschte da wieder hinein, wie es normalerweise läuft in der Gesellschaft. Ja, man kann halt auch nicht jeden Tag aufwendige Reflexionsschleifen drehen im Kopf und auch im Gespräch, wenn man einfach seinen Alltag organisieren muss. Und davon erzählt dieser Text aus dem Kolosserbrief eine Haustafel. Vielleicht kennt ihr diesen Begriff, Haustafeln gab es einige. Das ist sowas Ähnliches wie eine Hausordnung. Und das Spannende, deswegen habe ich das vorhin auch so gesagt, das Spannende ist, in der antiken Gesellschaft gab es sowas, das kannte man, so eine Hausordnung. Also das haben sich die neutestamentlichen Autoren nicht ausgedacht, sondern da wusste man, ah ja, das kann ich als bekannt voraussetzen. Solche Haustafeln gab es. Ich weiß nicht, ob ihr euch an Trauungen erinnert, wo man diesen Kolossertext als Trautext gewählt hat. Ich glaube, die meisten Paare heute würden ihn eher nicht als Trautext wählen, weil er für uns und unsere Perspektive eher ein bisschen abständig ist. Ich zitiere nochmal zwei Verse und die seht ihr auf der Folie. Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht rücksichtslos gegen sie. Ihr Väter, schüchtert eure Kinder nicht ein, damit sie nicht entmutigt werden. Und dazu habe ich gesagt und behauptet, es ist eine Verminderung des Patriarchats. Nicht mehr die allumfassende Gewalt des Familienoberhauptes, sondern eine Eingrenzung dieser Gewalt. Sonst war das üblich. Man konnte im Extremfall Kinder tothauen. Und niemand hat danach gefragt. Die Verminderung des Patriarchats. Das Patriarchat bekommt hier deutliche Grenzen aufgezeigt. Ja, durch einen Text, wo wir heute sagen, wir wissen noch nicht so genau, was wir damit anfangen können. Aber die Gerechtigkeit gegenüber dem, was in der Gesellschaft lebte, steigt. Viele biblische Texte erzählen uns von einem solchen Gerechtigkeitsvorsprung, wenigstens dem Versuch, ein bisschen einen Schritt weiterzukommen, einen Schritt vorauszukommen vor den Verhältnissen der Zeit. Wir können zwar nicht völlig raus aus den Gegebenheiten unserer Zeit, aber wir können sie deutlich in Richtung von Gerechtigkeit verändern. Die alte Vision der Gleichrangigkeit, siehe Galater 3, die lässt sich nicht überall durchhalten, die können wir nicht immer leben. Aber wir können die Wirklichkeit in ihre Richtung verändern. Wir können mitprägen. Gerechtigkeitsvorsprung im Nachdenken über die nächsten und wichtigsten Beziehungen. Und die Bibel mutet uns, glaube ich, wenn wir über Familie nachdenken, genau diese Fragen zu. Wie kann es eigentlich gerechter zugehen, sodass niemand hinten runterfällt? Wie kann es so zugehen, dass niemand unter die Räder der Ungerechtigkeit kommt? Bezogen auf Familie fordert uns das heraus, immer wieder neu zu fragen, was es jetzt konkret bedeutet, in welcher Ausformung und wie wir das gut leben können. In unserer Gemeinde, ich bin in der Gemeinde Berlin-Starken, da gibt es gleich mehrere Familien, die sich für Pflegekinder entschieden haben. Vorhin haben wir von der Adoption gehört, die haben Pflegekinder, drei Familien, und die sind mir immer wieder ein Vorbild. Die hatten schon einige eigene Kinder und haben dann gesagt, ja, das machen wir. Menschen, die einen echt schweren Start ins Leben hatten, denen wollen wir eine Familie sein. Familie ist kein dogmatisiertes Konstrukt, so und so muss es sein. Vater, Mutter, zwei Kinder, dieses Bild der 60er Jahre. Wenn man das in die Bibel hineinliest, kommt man schnell an Grenzen. Familie ist sehr viel Verschiedenes. Ah ne, das war schon die letzte Folie. Familie ist dort, wo Menschen Verantwortung übernehmen und Angewiesenheit spüren und als Lebensbeziehung gestalten. Familie ist dort, wo Menschen verlässliche Gemeinschaften leben und das über Generationen hinweg. Ganz egal, ob Patchwork, Regenbogen oder in ganz anderen Zusammenstellungen. Die verlässlichen Gemeinschaften, die brauchen wir alle. Und für ganz viele Menschen ist das auch ein erstrebenswertes Ziel. Ich war selber dabei bei einer Trauung von einem lesbischen Paar, kurz nachdem die Ehe für alle eingeführt wurde. Was da für eine Erleichterung und Freude über diese Möglichkeit bestand. Familie verändert sich. Das hat sie immer getan, über Jahrtausende. Und in dieser Veränderung ist Familie eine Konstante von menschlichem Dasein. Und sie muss immer wieder neu gestaltet werden. Die Grundüberzeugungen des christlichen Glaubens, die Reich-Gottes-Gemeinschaften, die geben uns dafür den Rahmen. Und ich glaube, die Gestaltungsarbeit, die lohnt sich. Für kleine und für große Menschen. Amen.